HR Info. Politik.
Haben wir wieder Weimarer Verhältnisse? Verändert sich Deutschland wieder in der Weise, wie es schon mal passiert ist vor über 90 Jahren? Leben wir kurz davor, dass etwas Schlimmes passiert, dass unsere Demokratie, unser Rechtsstaat, unsere Freiheit der Diktatur weichen muss?
Es ist wohl nur ein Traum, das bloße Hauschen nach dem Wind.
Die Serie Babylon Berlin im Ersten lässt uns heute das Jahr 1929 erleben. Berlin, die quirlige deutsche Reichshauptstadt in einem deutschen Reich, in dem Demokratie herrscht, in dem es Nazis und Kommunisten gibt, SPD, Gewerkschaften, Prostitution und Drogensucht, Partys, russische Agenten. Und Arbeiterkneipen, in denen Menschen zum Klavier tanzen. Viele Menschen leiden unter Arbeitslosigkeit und starker Armut. Es sind noch 4 Jahre bis zu Hitlers Machtergreifung, aber von der wissen die Menschen natürlich noch nichts. Im Gegenteil, kommunistische Demonstranten skandieren am 1. Mai: Berlin bleibt rot, rufen sie, bis die Polizei brutal gegen die Demonstranten vorgeht. 33 Menschen werden bei diesem Blutmai, wie er genannt wurde, getötet. Aber hat das irgendwas mit unserem Heute zu tun? Tom Tykwer, einer der Autoren von Babylon Berlin, sagte dazu bei uns in HR Info im Interview:
Ich komme nicht umhin, die ganze Zeit mit den Augen der 20ern auf die Gegenwart zu sehen. Und es erschrickt mich oder eigentlich uns immer wieder die Parallelen, die sich auftun. Ja.
Tom Tykwer sieht Parallelen zwischen damals und heute. Haben wir also heute wieder Weimarer Verhältnisse? Das fragen wir in HR Info Politik. Ich bin Christoph Keppeler. Die Weimarer Republik. Erstmals hatte das Deutsche Reich keinen Kaiser mehr und es war eine Demokratie mit freien Wahlen und Pressefreiheit und unabhängigen Gerichten, die auch schlechte und gute Phasen hatte. Ein kleiner Marsch durch die knapp 14 Jahre, die sie, die Weimarer Republik, bestand, von Katharina Wilhelm.
Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt.
Der 9. November 1918, die Geburtsstunde der Weimarer Republik. Der SPD-Politiker Philipp Scheidemann ruft die neue Deutsche Republik aus.
Das Alte und Morsche. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Die Novemberrevolution bildet das Schlussbild des Ersten Weltkrieges. Deutschland ist besiegt, kriegsmüde, will weg von der Monarchie. Es herrscht zunächst Chaos. Die Republik wird am 9. November gleich zweimal ausgerufen, von Scheidemann und dem Führer des Spartakusbundes, Karl Liebknecht. Es wird beschlossen, dass Deutschland eine Demokratie wird mit einer Nationalversammlung und neuer Verfassung. In Weimar wird dann der Grundstein der Republik gelegt. Friedrich Ebert im Februar 1919 zum Reichspräsidenten gewählt.
Das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit für alle Volksgenossen.
So Ebert bei der Rede nach seiner Vereidigung. In seiner Funktion wurde der Reichstagspräsident mit viel Macht ausgestattet, konnte den Reichskanzler ohne Zustimmung des Parlaments ernennen und entlassen, konnte einzelne Grundrechte komplett oder teilweise einschränken. Diese Machtfülle sollte sich später als fatal herausstellen. Verhängnisvoll für die junge Republik war zudem die Entscheidung, den Versailler Vertrag in dieser Form zu unterschreiben. Ein Friedensvertrag mit hohen Reparationskosten für Deutschland. Zudem musste Deutschland viele Gebiete abtreten, verlor damit 10% seiner Bevölkerung. Die ersten Jahre der Weimarer Republik waren von Krisen geprägt. Der Höhepunkt, die Hyperinflation von 1923, die mit der Einführung der Rentenmark gestoppt werden konnte. Danach beruhigte sich die Lage allmählich und es brachen die sogenannten goldenen 20er Jahre an. Die Republik blühte auf, kulturell und wirtschaftlich. Die Menschen tanzten Charleston, die neue Sachlichkeit, Bauhaus, Kubismus und Dadaismus prägten Kunst und Architektur. Es begann eine Ära, in der viele Menschen die Freiheit, die Friedrich Ebert versprochen hatte, auch wirklich erlebten. Allerdings war die goldene Phase nicht von langer Dauer. Ab 1929 kündigte sich langsam das Ende der Weimarer Republik an. Ausgehend vom Börsencrash 1929 in den USA begann eine beispiellose Weltwirtschaftskrise. Massenarbeitslosigkeit und ein überfordertes Sozialsystem in Deutschland waren die Folge. Die Nationalversammlung hatte zudem ihre eigenen Probleme. Die Regierungsbildung war schwierig und geprägt von ständigen Neuwahlen. Dafür wurde unter anderem auch die Anzahl vieler Splitterparteien verantwortlich gemacht. Um die 14 Parteien saßen zwischenzeitlich im Parlament. Vor allem aber wurden die Kämpfe zwischen extremen linken Kräften wie der KPD und extremen Rechten stärker. Die Rechten gewannen allerdings rasant an Anhängern. Bei den Wahlen 1930 wurde die rechte NSDAP plötzlich zweitstärkste Kraft. Die Stimmung in Deutschland wurde extremer. Straßenkämpfe zwischen Linken und Rechten, der erstarkte Antisemitismus und eine schwache Demokratie führten wohl letztlich zum Aufstieg der Nazis und mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler 1933 zum Ende der Weimarer Republik.
In der Zeit der Weimarer Republik spielt die Serie Babylon Berlin im Jahr 1929. Und Tom Tykwer fühlte sich, wenn er am Drehbuch schrieb, immer wieder an heute erinnert.
Und während wir das schrieben, passierten rings um uns herum in Europa diese ganzen bizarren Kollapse von scheinbar eigentlich unverwundbaren Systemen, also Brexit oder die französische beinahe Wahl von Le Pen. Es gab ja überall und es gab natürlich vor allem auch ökonomische Krisen, also von riesigen Ausmaßen, und die waren ja auch sehr relevant damals, um so eine Stimmung zu wenden. Und jetzt gerade wissen wir alle, wovon wir reden, wenn wir sagen, wir wissen nicht genau, wie stark unsere Demokratie gerade dasteht und was aus unseren Parlamenten wird und wie sich das entwickelt wird in den nächsten 5 Jahren. Wir können das gar nicht so genau voraussehen. Ich glaube, vor 10 Jahren hätten wir uns ja noch sehr viel selbstbewusster damit gefühlt.
Wir wissen nicht, was aus unserer parlamentarischen Demokratie wird, sagt Tom Tykwer. Der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Udo Di Fabio schreibt in seinem gerade erschienenen Buch über die Weimarer Verfassung, die Welt sei neuerdings voll von autokratischen Verführungen und das selbst in liberalen Demokratien, die sich auf der Lichtseite politischer Moral sehen. Gibt es Parallelen zwischen Weimar und heute? Wiederholt sich Geschichte wirklich? Der Politologe Albrecht von Lucke meinte, als im vergangenen Jahr die AfD in den Bundestag eingezogen war, wir hätten annähernd Weimarer Verhältnisse. Der Bundestag werde destabilisiert, eine klare Option für eine Regierung sei nicht abzusehen.
Mit der AfD kehrt eine Systemkritik à la Weimar ins Parlament zurück. Unser Parlament kann als hochgradig geschwächt bezeichnet werden,
sagte Albrecht von Lucke. Und wir erleben ja auch seit einem Jahr, wie die AfD den Bundestag als Bühne nutzt, um ihre Botschaften immer wieder eindringlich zu vermitteln. Oft durch gezielte Provokationen und Tabubrüche. Umvolkung, Volkstod, Schuldkult, Messermänner, Kopftuchmädchen und andere Taugenichtse. Solche Begriffe hat man wohl kaum vorher im Bundestag gehört. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Andreas Wirsching. Er ist der Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München, Berlin. Herr Wirsching, sehen Sie Parallelen zwischen 1929, der Weimarer Zeit, und heute, 2018? Ist die Bundesrepublik ein ähnliches Land wie das damalige Deutsche Reich?
So formuliert würde ich die Frage, glaube ich, verneinen. Parallelen ist sowieso ein bisschen ein schwieriges Wort, weil das etwas statisch wirkt. Nicht? Wir stellen uns bei Parallelen gewissermaßen zwei parallele Ebenen, zwei Striche gewissermaßen vor, die dann parallel verlaufen. Das würde ich so nicht sagen. Ich würde eher nach, wenn man so will, analogen oder vergleichbaren Potenzialen in der Geschichte fragen. Und da, wenn man es so formuliert, würde ich nun auch nicht sagen, dass unsere Situation nicht gewisse analoge Potenziale mit der Weimarer Republik vielleicht doch aufweist. Man muss natürlich vorsichtig sein, wir wollen es nicht perhorrisieren nach dem Motto, wir reden jetzt eine Geschichte herbei, die sich dann fatalerweise wiederholen würde. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also wir leben in einer wirklich auch bereits lang etablierten Demokratie, die ihre eigenen Traditionen, die Bundesrepublik ihre eigenen Traditionen entwickelt hat seit 1949. Das hatte zum Beispiel, war für die Weimarer Republik gar nicht möglich. Innerhalb der 12 Jahre, die sie existiert hat, oder 13 Jahre, konnte sich ja keine richtige demokratische, republikanische Tradition entwickeln. Das ist heute natürlich in der Bundesrepublik völlig anders. Wir haben eine andere Elitenzusammensetzung. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. In den Ministerien, in der Justiz, in den Medien nicht zuletzt gibt es einen überwältigenden Konsens, dass natürlich das unsere Demokratie ist, die schützenswert ist, die auch das Ergebnis in gewisser Weise einer sehr bitteren Erfahrung des 20. Jahrhunderts ist. Und das das ist ein Konsens, den ich als solchen jetzt nicht unbedingt gefährdet sehe.
Und das war damals ganz anders, würden Sie sagen?
Das war damals ganz anders. Über die politische Justiz etwa oder über die Justiz, die auf dem rechten Auge doch relativ blind war, ist sehr viel gesagt und geschrieben worden. Auch die Weimarer Beamtenschaft war sehr stark in etatistischen, auch letztlich wenig pluralistischen Traditionen des 19. Jahrhunderts verhaftet, also wenn man verkürzt sagen will, auch stark obrigkeitsstaatlich orientiert. Das ist heute definitiv anders. Und von daher würde ich sagen, erschöpfen sich da dann auch mögliche Analogien. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, und die Zitate, die Sie vorgelesen haben, deuten ja auch ein bisschen darauf hin, es gibt natürlich eine neue Partei mit einer, ich meine, so eine Bundestagsfraktion, wie sie die AfD hat, ist eine echte Machtposition, auch materiell, aber auch medial. Und wenn man dem Herrn Gauland glauben will, der es neulich in der FAZ wieder geschrieben hat, dann ist das eine Partei, die fundamental Opposition durchführen will. Und alles, was wir bisher erlebt haben in diesem Jahr, seit die AfD im Bundestag ist, bestätigt das. Eine Partei, die Fundamentalopposition dann irgendwo wirklich gegen das System machen will, das haben wir in der Form noch nicht gehabt und wir haben ja sofort gesehen, also da hat der Albrecht von Lucke zweifellos recht, dass die Regierungsbildung überall erschwert. Ja? Also das ist eine Destabilisierung auch des der Funktionalität des parlamentarischen Systems, dass die Weimarer Republik natürlich auf sehr viel stärkere Weise hatte und an der sie auch gelitten hat. Der Unterschied ist wiederum, dass in Weimar die Parteien mehrheitlich gar nicht unbedingt immer regieren wollten und eher etwas distanziert diesem System selber gegenüberstanden. Das ist heute auch wiederum anders. Aber wir haben diese Funktionsschwäche, die jetzt kurzfristig doch eingetreten ist, schon. Also da gibt es durchaus ja, Vergleichbarkeiten, über die man diskutieren kann.
Parteien im Reichstag, die es schwer machten, eine stabile Regierung zu bilden, weil sich linke, Mitte und rechte Parteien gegenseitig lähmten. So ein Problem hatten wir im vergangenen Jahr auch im Bundestag mit einer AfD, die neu eingezogen war. Erst scheiterten die Jamaika-Verhandlungen, dann gab es doch wieder eine große Koalition. Eine Parallele? Darüber habe ich mit dem Parteienforscher Jürgen Falter gesprochen. Herr Professor Falter, wir sprechen über Weimarer Verhältnisse, ob wir möglicherweise wieder so Verhältnisse haben wie etwa 1929, das Jahr, in dem die Serie Babylon Berlin spielt. Viele sagen, Weimar sei daran gescheitert oder letztendlich daran zerbrochen, dass es zu viele Parteien gab im Reichstag oder generell. Ich habe mal gehört, wenn Menschen auf den Stimmzettel geguckt haben damals, dann war der so ellenlang und es gab auch ziemlich viele Parteien im Reichstag. Kann man das so sagen? Weimar ist an den vielen Parteien gescheitert?
Weimar ist an vielem gescheitert. Am wenigsten wahrscheinlich an den vielen Parteien. Es ist gescheitert an dem verlorenen Ersten Weltkrieg, den Reparationen, den Gebietsabtretungen des Versailler Vertrags, an der Weltwirtschaftskrise und der Agrarkrise, vielem, vielem, auch an institutionellen Arrangements, wie etwa einem automatisierten Verhältniswahlsystem, das dazu geführt hat, dass es sehr schwer war, im Weimarer Reichstag Koalitionen zu bilden, Regierungskoalitionen aus staatstragenden Parteien. Und da hat ein bisschen dazu beigetragen, dass es sehr viele Parteien gab, eben auch kleine Parteien, die im Weimarer Reichstag saßen. Aber das ist nur, sagen wir mal, ein sekundärer Grund, nicht der primäre.
Liegt es vielleicht auch daran, dass man sagen kann, dass die Parteien, die wir damals hatten, dass die da zwar teilweise heute auch noch ihre Entsprechungen haben, also die SPD, die damals drin saß, die gibt es noch heute, es gibt das Zentrum, entspricht ungefähr der CDU heute, aber dass ansonsten auch ganz andere Parteien im Reichstag waren und auch stark waren?
Das Weimarer Parteiensystem hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass nur ein einziges Mal bei der Reichstagswahl 1920 die sogenannte Weimarer Koalition aus SPD, Zentrum und der linksliberalen DDP eine Mehrheit hatte. Danach in keinem einzigen Reichstag. Das heißt mit anderen Worten, die Parteien, die eigentlich die Weimarer Republik gegründet und getragen haben, die hatten keine Mehrheit im Reichstag. Deswegen musste man dann, um Regierungen zu bilden, immer andere Parteien dazunehmen, die Republik skeptisch waren, die Republik gegnerisch waren, die Republik feindlichen Parteien sind dann nicht in die Regierung gekommen, erst durch Ernennung durch den Reichspräsidenten am 30. Januar 1933.
Nun haben wir ja heute, ganz anders als damals, die drei Parteien, die diesem Spektrum entsprechen, haben ja eigentlich immer eine Mehrheit im Bundestag gehabt, beziehungsweise man brauchte gar nicht alle drei dafür. Eine oder zwei konnten auch immer in die Opposition gehen. Wir haben jetzt seit einigen Jahren eine andere Entwicklung. Die Grünen sind gekommen, ich weiß nicht, die kann man wahrscheinlich gar nicht in das Weimarer Spektrum einordnen. Aber wir haben jetzt vor allen Dingen auch die AfD, die offenbar immer stärker wird oder auch stark bleibt. Ist das eine besorgniserregende Entwicklung, die vielleicht in die Richtung geht, in die Weimar auch gegangen ist?
Ich bin skeptisch, ob man das wirklich gleichsetzen kann, AfD und NSDAP. Es gibt kleinere Überschneidungen, aber die NSDAP war so unendlich extremistischer und radikaler. Sie war im Kern antisemitisch, menschenverachtend, imperialistisch. Der Drang nach Osten, der Lebensraum im Osten, das Unterwerfen von anderen Völkern, die Vernichtung von unwertem Leben, das alles finden Sie ja bei der AfD nicht. Die AfD entspricht meines Erachtens am ehesten vielleicht der Deutschen Nationalen Volkspartei, DNVP, die einen durchaus, sagen wir mal, republiktragenden und einen republikskeptischen bis gegnerischen Zweig hatte. Am Ende hat sich der republikgegnerische durchgesetzt und es kam zur Koalition mit der NSDAP. Wie das bei der AfD ist, wissen wir nicht. Sie hat auch einen völkisch-nationalistischen Flügel von Herrn Höcker angeführt, der sicherlich ein ganz anderes System haben möchte, eine andere Republik haben möchte, als es die Bundesrepublik jetzt ist. Aber die Mehrheit in der AfD ist eigentlich immer noch, sagen wir einmal, auf dem rechten Flügel des etablierten Parteiensystems, also keine Demokratiefeinde, sondern die Vorstellung, die Demokratie umzumodeln.
Wenn man die Serie Babylon Berlin schaut, dann sieht man da natürlich auch, wir sind im Jahr 1929, diesen Blutmai, als eine ganz starke große kommunistische Demonstrationen gab, die dann blutig niedergeschlagen wurden durch die Polizei dort. Aber man sieht daran, es gab dort ja auch eine ganz, ganz starke kommunistische Partei. Fast jeder Arbeiter oder ein Großteil der Arbeiter hat sich auch mit dieser Partei identifiziert und ist für sie auch auf die Straße gegangen. Das ist doch ein Element, was wir in der heutigen Zeit gar nicht mehr haben. Also so eine starke kommunistische Partei, überhaupt eine kommunistische Partei in dem Sinne, haben wir ja gar nicht mehr und auch nicht so eine organisierte Arbeiterklasse.
So wenig ich die AfD mit der NSDAP gleichsetzen würde, so wenig setze ich die Linke mit der KPD der Weimarer Republik zusammen. Die KPD der Weimarer Republik war eine eindeutig demokratiefeindliche, republikfeindliche Partei, die die Diktatur des Proletariats sich auf die Fahnen geschrieben hatte, die vollkommen von Moskau gelenkt war in den letzten Jahren der Weimarer Republik, also stalinistisch-bolschewistisch orientiert war. Das ist die Linke mitnichten. Da gibt es zwar auch das eine oder andere marxistische Grüppchen, aber insgesamt ist die Linke so etwas wie eine linke SPD in der Zwischenzeit, mehrheitlich zumindest. Und ich kann kaum jemanden sehen, der die Bundesrepublik im Kern ablehnen würde. Man will andere Sozialpolitik, man will eine andere Wirtschaftspolitik, vielleicht auch ein anderes Wirtschaftssystem, aber die Demokratie abschaffen will da niemand. Das wollte die KPD allerdings.
Wenn wir jetzt nochmal dann nach unserem Gespräch Weimar, das Weimarer Parteiensystem, so wie Sie es ja auch dargestellt haben, und das heutige Parteiensystem und überhaupt auch die politische Stimmung der beiden Zeiten nebeneinander legen, kann man da das sagen, was zum Beispiel Tom Tykwer, einer der Regisseure von Babylon Berlin, gesagt hat, dass Sie, als Sie die Serie gemacht haben, gesehen haben, dass es doch besorgniserregende Parallelen gäbe? Oder ist das aus Ihrer Sicht übertrieben oder und möglicherweise unangemessen?
Es gibt Parallelen, überhaupt keine Frage. Es gibt die Parallele, dass bei uns beispielsweise der Vertrauensverlust gegenüber den Volksparteien doch ganz allmählich immer größer geworden ist. Das hat etwas mit strukturellen Gründen zu tun, dass Volksparteien immer, wenn sie sich zusammenschließen, in einer Regierung Kompromisse machen müssen, dass diese Kompromisse zu Wählerenttäuschungen führen, ganz zwangsläufig. Es gibt also diese eine Parallele des Vertrauensverlusts, aber bei uns ist die politische Mitte doch unendlich viel stärker besetzt. Fast alle Parteien gehören zur politischen Mitte, wenn man es genau sehen möchte. Die SPD zur linken Mitte, die Grünen zur linken Mitte, die CDU zur Mitte und rechten Mitte, die CSU zur rechten Mitte. Also wenn man das so sieht, darf man es, glaube ich, nicht zu weit treiben mit den Parallelen. Ich habe nicht die Besorgnis, obwohl es Anzeichen gibt, natürlich einer Stärkung der Flügelparteien, der Ränder, die allerdings bisher nicht in diese extremistische Richtung marschieren, die wir aus der Weimarer Republik kennen.
Bisher marschieren die Flügelparteien also noch nicht in die extremistische Richtung, die vor fast 90 Jahren aus der Weimarer Republik die blutige, mörderische NS-Diktatur machte. Aber seit dem Aufstieg der AfD, seit den Debatten um die Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, ist vieles wieder sagbar geworden, was vorher nicht gesagt werden konnte. Völkische Töne, wie die von AfD-Chef Alexander Gauland, der eine in Deutschland geborene Politikerin mit türkischen Wurzeln in Anatolien entsorgen wollte. 1929 waren es wohl zunächst auch nur Worte, aber 1933 folgten dann die furchtbaren Taten. Andreas Wirsching vom Institut für Zeitgeschichte hält das für beunruhigend.
Dass die Grenze dessen, was im öffentlichen Raum auch unsanktioniert oder nicht wirklich sanktioniert sagbar ist, sich verschoben hat, das beobachten wir seit etlichen Jahren. Und dazu gehören auch gezielte Provokationen, ja, also die Verwendung auch völkischer Rhetorik gehört dazu, auch innerhalb des sozusagen rechtsextremen Lagers heute weiß man das natürlich. Ja, die sind ja nicht dumm sozusagen, sondern es wird gezielt provoziert. Das ist auch eine Strategie oder auch eine Taktik der AfD, über die sie auch ganz offen auch Auskunft gegeben hat, um eben in gewisser Weise auch den politischen Gegner so ein bisschen zu treiben und die Agenda zu setzen. Ja, das ist jetzt gerade mit der Flüchtlingsthematik hat sich das ja in den letzten Monaten auch fatalerweise eigentlich so durchgesetzt, dass die Politik über nichts anderes mehr redet als über Migration und Flüchtlinge, also zugespitzt gesagt. Und die Gewaltsamkeit der Sprache bis hin zu Volksverrätern und so weiter, davon bin ich persönlich fest von überzeugt, erzeugt einen Zusammenhang auch mit dem, was dann möglicherweise physisch als Tat möglich ist.
Das würden Sie sagen.
Das würde ich sagen, ja.
Es ist gerade eben ein neues Buch rausgekommen von dem Autor Sebastian Hennig, in dem er mit Björn Höcke, dem thüringischen AfD-Landeschef, geredet hat. Und da sind einige Sachen drin, die mich dann auch schon ein bisschen erschüttert haben. Also da gibt es Zitate von Höcke. Er sagt, der Parteiengeist muss überwunden, die innere Einheit hergestellt werden. Schluss mit dem westlich dekadenten Liberalismus und der ausufernden Parteienherrschaft. Es soll an deren Stelle eine fordernde und fördernde politische Elite, die unsere Volksgeister wieder weckt, treten. Das sind eigentlich alles Töne, die doch Angst machen könnten, denn das ist ja nicht das politische System, das wir im Moment haben, oder?
Da stimme ich völlig zu und das sind alles Töne, die in ihrer Frontstellung, in ihren Gegensätzen, in ihren Feindbildkonstruktionen auch sehr stark an die 20er und frühen 30er Jahre erinnern. Also da kann man gar nicht dran zweifeln. Ich persönlich bin der Meinung, umso wichtiger ist es, das zu bekämpfen mit allen möglichen Mitteln, die wir rechtsstaatlich haben. Also im Grunde auch neu darüber nachzudenken, was eine wehrhafte Demokratie sein kann. Jetzt jenseits des traditionellen antitotalitären Grundkonsenses, den die Geschichte der Bundesrepublik, der frühen Bundesrepublik ja geprägt hat, also hier gegen Kommunismus, da gegen Neonazis. Wir haben heute eine andere Frontstellung und meines Erachtens muss das bekämpft werden, soweit das mit demokratischen Mitteln möglich ist. Aber besorgt machen kann einen das schon, zumal diese Stimmung ja nicht so ganz wenig verbreitet ist. Also wenn man so sich umhört, viele finden, dass da oben die Eliten machen, was sie wollen, nur an sich denken und im Grunde sich um das Volk, was dann als sozusagen in sich homogener Körper gedacht wird, der eigentlich keine Konflikte in sich trägt, es sei denn, sie kommen von außen oder durch Ausbeutung von außen, dass dieses Volk nicht repräsentiert wird. Das ist eine Stimmung, die wir haben, die nicht ungefährlich ist.
Eine nicht ungefährliche Stimmung, stellt Andreas Wirsching fest. Ex-Verfassungsrichter Udo Di Fabio schreibt über das Ende der Weimarer Republik,
dass der Druck der Wähler dazu beigetragen hat, das Verfassungssystem aus den Angeln zu heben. Die Deutschen haben in freien Wahlen auf der Ebene des Reiches zwar nie der NSDAP die Mehrheit gegeben, aber sie haben 1932 doch sehr deutlich die Demokratie abgewählt. Das ist heute eine Mahnung für Deutschland und Europa.
Das schreibt Udo Di Fabio. Das Ende der Weimarer Republik. Eine Mahnung, damit sich Ähnliches nicht noch einmal ereignet. Dass es nicht noch einmal so kommen muss, diese Hoffnung gibt es, meint Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte.
Was wären wir ohne die demokratische Hoffnung? Das wäre ja geradezu ein Fatalismus, den man sich ergeben würde, den ich ablehnen würde. Und auch die Weimarer Republik ist nicht von Anfang an gewissermaßen zwangsläufig zu ihrem Ende verdammt gewesen. Sie war durchaus auch eine wehrhafte Republik, die auch sowas wie Parteienverbote kannte, die auch schon damals auch den politischen Extremismus versucht hat zu bekämpfen. Aber sie hat letztlich das Problem gehabt, dass sie auch in ihrer Wählerschaft zu wenig in einer demokratischen Tradition verankert gewesen ist, vor allem dann zu wenig krisenfest gewesen ist, auch gerade im Rahmen der Weltwirtschaftskrise dann. Also das ist ein großes Thema, was man auch nicht so schnell ausdiskutieren kann. Aber die Hoffnung, dass die Bundesrepublik stabiler ist und auch mit radikalen Gegnern, die auch Machtpositionen besetzen, ja, denn die Situation haben wir ja jetzt, fertig werden kann, die habe ich schon. Allerdings bedarf es auch einer Wachsamkeit. Das ist zum Beispiel etwas, was Weimar uns wirklich lehrt, dass morgen das völlig Unerwartete eintreten kann. Dass also tatsächlich um die Ecke herum eine Situation, Konstellation eintreten kann, die wir heute gar nicht voraussehen, die aber sozusagen dann alle Aufmerksamkeit und alle Wachsamkeit erfordert. Also das, denke ich, das haben uns die letzten 2-3 Jahre auf jeden Fall gelehrt, dass wir wachsam sein müssen und eben auch sehen müssen, was passiert da, was deutet sich an, welche Diskurse drohen, stärker in die Mitte hineinzugehen. Das ist ja ein bisschen so wie konzentrische Kreise oder so ein Magnetismusfeld gewissermaßen. Man muss ja gar nicht unbedingt AfD-Propagandist sein, um mit bestimmten Paradigmen, mit bestimmten Begriffssystemen, die eben in diese Richtung von Feindbildkonstruktion geht, auch Erfolg zu haben, Anerkennung zu finden, bis hin in die Mitte der Gesellschaft. Und das ist nicht ungefährlich und dagegen muss man sich wappnen. Das, würde ich sagen, ist die Aufgabe der Stunde.
Wachsamkeit, damit aus Berlin heute nicht doch Babylon Berlin von 1929 wird und schlimmer noch, unsere Demokratie und unser freiheitlicher Rechtsstaat wie 1933 scheitern, das ist, so kann man es wohl sagen, tatsächlich die Aufgabe der Stunde. Das war HR Info Politik. Diese Sendung, sowie viele andere Sendungen von HR Info, die Sie noch nicht gehört haben, finden Sie als Podcast auf unserer Webseite hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.